Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören für das Neueste aus der Welt des Films. Heute könnte man sagen, mit einer Art von Sondersendung. Wir beschäftigen uns heute in Vollbild nur mit dem Geschehen auf der kleinen Leinwand, auf den Bildschirm bei uns zu Hause. Es geht um Serien. Gleich sprechen wir über eine deutsche neue Comedy, die versucht, spanischen Humor in unsere deutsche Realität zu übertragen. Und danach Vorhang auf für das erste Serienquartett des Jahres. Vier Kritikerinnen und vier Kritiker diskutieren dann sehr angeregt, so viel kann ich schon mal sagen, über vier neue Serien. Wie ist es eigentlich, ganz normal zu sein? Stinknormal. Ist das ein Segen oder ein Fluch? Ist das vielleicht sogar ein Scheidungsgrund? Diese Frage stellt die neue Join-Serie, die Stinus, ganz besonders stinknormal. Im Mittelpunkt stehen da Robert und Beate, ein Ehepaar, das einfach nur normal sein will, im Gegensatz zu ihrem komplett verrückten Umfeld. Doch die beiden merken auch mit der Zeit, unsere Ehe, die hat vielleicht die besten Zeiten schon hinter sich.
Die ist so hässlich. Das war ein Weihnachtsgeschenk.
Von Beate? Junge, ich glaube, die will sich trennen.
Von den Schwiegereltern.
Was soll man diesem Mann auch schenken?
Nächstes Jahr kriegt er gar nichts mehr.
Das sagt er jedes Jahr.
Niemand hat gefragt, wie es mir geht.
Ich glaube, sie ist nicht so glücklich.
Manchmal schaue ich ihn an und dann denke ich mir, kann ich den überhaupt noch ausstehen?
Der tut immer so selbstgerecht.
Und dabei weiß ich ganz sicher, dass der Marihuana zu Hause hat.
Das ist medizinisch.
Ein Ausschnitt aus Die Stinus, ganz besonders stinknormal, zurzeit zu sehen, die erste Staffel auf dem Streamingdienst Join. Und vor der Sendung habe ich mich mit dem Showrunner und Autoren getroffen, einem alten und gut bekannten Gast hier mit Stefan Stuckmann, und konnte mit ihm darüber sprechen, wieso er jetzt eine spanische Serie ins Deutsche übersetzt hat, denn Die Stinus basiert auf einem unglaublichen spanischen Erfolg, Poquita Fe.
Die spanische Serie Poquita Fe ist von der Geschichte her sehr kleine Serie, die aber also überraschend aufwendig produziert wurde. Es geht auch wir bei uns um ein Pärchen, so Mitte 40, ohne Kinder, die sich, das wird immer nur so angedeutet, sehr früh im Leben kennengelernt haben und beide aneinander schätzen, dass sie eigentlich sehr gerne haben, wenn alles so bleibt, wie es ist. Dass beide den Status quo nicht in Frage stellen. Die beiden stehen im Zentrum der Handlung und drumherum gibt's so die Familie, die Eltern, die Schwiegermutter, die Schwester, den Nachbarn, die Leute auf der Arbeit. Und das Interessante in dieser Serie und das Interessante an dieser Serie in einer Welt, in der quasi die meisten Geschichten sehr, sehr groß gedacht sind, ist, dass es eigentlich eine ganz kleine Geschichte ist. Eines Tages wacht quasi die Frau in dieser Beziehung auf und ist nicht mehr glücklich. Und es bahnt sich so eine leichte Midlife-Crisis an. Und sie selber, weil tatsächlich Veränderungen bis jetzt immer ein rotes Tuch war in ihrem Leben, weiß zunächst selber gar nicht, was da so richtig mit ihr passiert. Und dann schaut man den beiden ein Jahr lang zu, also die Serie geht im Januar los und hört im Dezember auf, die erste Staffel, schaut man den beiden und vor allem ihr ein Jahr zu, was das so mit ihr macht, dieses Gefühl der Krise.
Und du hast sie in Spanien gesehen oder wie bist du dazu gekommen, sie überhaupt die Idee zu bekommen, diese Serie ins Deutsche zu adaptieren?
Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe vor 2,5, 3 Jahren eine kleine Produktionsfirma gegründet mit Alexander Keil, der gelernter Produzent ist. Und der ist halb Spanier. Seine Mutter war Spanierin, deswegen spricht er fließend Spanisch und ist im spanischen Kulturraum immer wieder unterwegs und fährt tatsächlich zweimal im Jahr auf diese kleinen Fernsehfilme. Oder die sind gar nicht so klein, weil der Spanisch sprachige Markt ist ja sehr, sehr groß, was man als Deutscher immer vergisst. Und Alex fährt da 1-2 Mal im Jahr hin, war da, glaube ich, in Toledo auf dem Fernsehfestival und hat diese Serie gesehen und hat mit sicherem Blick gesehen, das ist ein Hit. Man muss auch sagen, es gab bis jetzt erst eine Staffel von dieser Serie in Spanien. Die war ein Erfolg, die arbeiten gerade in der zweiten. Das sind zwei Autoren, die auch also in der spanischen Comedy sehr, sehr erfahren sind und seit 20 Jahren da mitmischen. Und weil diese Staffel, also diese Serie sehr liebevoll gemacht ist, haben die auch, glaube ich, jetzt über ein Jahr gebraucht, um die zweite Staffel überhaupt zu schreiben. Genau, aber Alex hat die gesehen, als die gerade frisch rauskam und hat dank seiner hervorragenden spanischen Kontakte die Lizenz dafür erworben und das dann mit nach Deutschland gebracht und relativ schnell dann die Leute bei Join und ProSiebenSat.1 davon begeistern können.
Jetzt stellt man sich das vielleicht so vor, man nimmt einfach die Drehbücher der spanischen Serie, jagt sie vielleicht durch ChatGPT, gleicht vielleicht so ein paar Namen an. Aber das ist ja nicht so leicht, denn die spanische Kultur ist ja schon anders als die deutsche Kultur. Da geht es ja auch, es ist ja eine sehr katholische Familie auch, wie wir das gleich am Anfang in der spanischen Originalversion sehen. Wie war das also, als du dich rangesetzt hast und dich an das Übertragen der spanischen Serie ins Deutsche gemacht hast. Was musstest du besonders berücksichtigen bei der Adaption? Wo hast du gesehen, okay, hier muss ich wirklich eingreifen?
Ja, ja. Man hat eigentlich da auf zwei Feldern viel zu tun. Also das eine ist dieser Kulturtransfer. Was ist der Spanisch? Und dieses Katholische ist das beste Beispiel. Gleich in der ersten Folge gibt es so den Pfarrer, Freund der Familie, weil das ist irgendwie eine Präsenz in der Familie, auch bei den Eltern. Und das gibt es natürlich in Deutschland auch, aber das ist viel seltener. Und das nimmt man nicht allzu selbstverständlich wahr, wie das in Spanien ist. Solche Sachen und auch dann Handlungsstränge, die sich daraus ergeben, habe ich ausgetauscht und versucht, deutsche Entsprechungen zu finden. Und tatsächlich ist das gar nicht so schwer. Also man muss, wenn man so mit offenem Auge durch die Welt geht, dann ist es einfach relativ leichter. Man muss eigentlich nur gucken, so wofür steht der Pfarrer und was kann man in Deutschland für eine Entsprechung finden. Also einfach ganz platt dramaturgisch denken. Und tatsächlich kulturübergreifend Humor ist doch relativ ähnlich. Man sagt immer so, keine Ahnung, britischer Humor ist ganz anders als der deutsche, amerikanische, als wieder spanische. Aber letztendlich glaube ich so 80% ist gleich und der Rest ist so ein kultureller Anstrich. Das heißt, das ist was man machen muss, das ist aber nichts, woran man ein halbes Jahr sitzt oder so. Das ist einfach so eine Fleißaufgabe oder eine nette kreative Aufgabe. Der andere Teil ist tatsächlich die größere Aufgabe. Die Spanier hatten, also was dann so Formatbedingungen sind, die Spanier hatten 12 Folgen, die 15 Minuten lang war. Wir mussten, weil Join ist quasi die Erstausstrahlung und dann läuft es auf Sat.1 und Sat.1 braucht klassisch immer diese 30 Minuten minus Werbung, was dann so 22,5 Minuten sind. Das heißt, uns war klar, wir kriegen ein Budget und kriegen dafür aber nicht 12 Folgen hin mit 15 Minuten, weil wir dürfen gar nicht 15 Minuten abgeben, wir müssen 22,5 Minuten abgeben. Das heißt, wir müssen diese Handlung von den 12 Folgen auf 8 Folgen verteilen, die dafür länger sind. Und das ist eine viel schwierigere Aufgabe, weil man nicht einfach die gleiche Handlung nehmen kann und die anders verteilen kann, weil alle diese 12 Folgen haben ja auch eine Binnendramatik. Die ganze Staffel hat einen Anfang, Mitte und ein Ende, aber jede Folge hat auch einen Anfang und eine Mitte und ein Ende. Das heißt, da muss man dann gucken, so welche Folgen kann man vielleicht weglassen. Jede Folge besteht ja auch wieder aus mehreren Storylines. Dann gibt es die Hauptstoryline mit dem Ehepaar, dann gibt es vielleicht die Schwester an der Storyline, auf der Arbeit passiert noch was. Das alles zu sortieren und zu sagen, so, okay, das ist wichtig, das funktioniert nicht. Das ist viel Arbeit und dann zu gucken, weil man dann natürlich auch, also diese Art zu arbeiten wirft zwangsläufig Lücken auf, wo man dann irgendwann merkt, so okay, man muss das wieder auffüllen. Wo man dann, das ist dann die dritte Aufgabe, das auffüllt und sagt, jetzt muss ich eigene Sachen dazuschreiben. Entweder weil das quasi ich die Originalhandlung nicht gleichmäßig verteilen kann oder weil Dinge zu teuer sind. Dann kommt wieder so der normale Produktionsalltag dazu, dass man sagt, okay, im Original gibt es eine Folge, die spielt vielleicht im Schwimmbad und wir haben aber kein Schwimmbad. Wo kann denn das noch spielen oder was kann ich mir dafür ausdenken, was viel, viel billiger ist?
Also immer ein Anpassen an die Realitäten des Drehens. Aber dann lass uns doch auf das Endprodukt gucken. Also wir haben jetzt Robert und Beate, das sind unsere deutschen Stinos. Ja. Und über ihr Eheproblem, das ist ja relativ nah am Spanischen dran, hast du ja schon gesprochen. Aber ich hatte das Gefühl, und wenn man in die Serie reinguckt, die sind ja so umgeben von so sehr starken familiären Strukturen und dadurch auch von sehr starken, sehr selbstbewussten Menschen. Also dominante Geschwister, Eltern, Freunde. Das macht doch was mit den beiden, oder?
Ja, das sind also beides Menschen. Also mein Modell war irgendwann, dass diese Staffel so ein bisschen die Pubertät der beiden ist. Also vor allem die Pubertät von Beate. Und ich habe irgendwann gemerkt, der Kern, und also ich weiß gar nicht, ob die Spanier das auch so sehen, aber es funktioniert dramaturgisch, ist, diese beiden sind eigentlich noch Kinder oder sind eigentlich noch Jugendliche. Und die haben beide nicht gelernt, einen ordentlichen Zugang zu ihrem Geschlecht zu finden. Also Robert nicht zu seiner Männlichkeit und Beate nicht zu ihrer Weiblichkeit. Und das sind beides Figuren, die noch zu undefiniert sind als selbstständige Figuren. Deswegen sind sie auch so wichtig gewesen füreinander in ihrer Ehe, weil sie alleine nicht richtig funktionieren. Und sie bilden diese komische Einheit miteinander, die eigentlich ungesund ist. Und Beate merkt das jetzt. Aber tatsächlich dadurch, dass beiden fehlt es an Reife. Und beide haben nicht gelernt, für sich selbst einzustehen und auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen.
Man könnte auch den Gedanken haben, dass auch die Frage vielleicht im Raum steht, ist Normalsein gut oder schlecht? Ja, gerade Beate fragt sich, sollte ich ein aufregenderes Leben haben, Sexualleben, sollte ich mehr reisen? Oder ist das Normale vielleicht am Ende die richtige Art zu leben? Also es ist wirklich die Frage, ist Normalsein ein Fluch oder muss man aus diesem Gefängnis ausbrechen oder nicht, oder?
Ja. Oh, das ist eine sehr philosophische Frage. Da weiß ich gar nicht, ob ich eine gute Antwort habe. Diese Überschrift ist ja auch so ein bisschen so ein Taschenspielertrick, weil man denkt so, endlich mal normale Menschen. Aber wenn man auf andere Geschichten schaut, die meisten Geschichten fangen ja mit normalen Menschen an. Also selbst sowas wie Breaking Bad, wo am Ende irgendwie mexikanische Drogenbosse irgendwelche Köpfe abschneiden und auf Schildkröten kleben, geht geht damit los, dass ein Gymnasiallehrer einfach nur keine Kohle hat, um seinem Sohn irgendwie ein gutes Geburtstagsgeschenk zu machen. Und die meisten Geschichten, die quasi mit einem großen Aufhänger quasi dann weitergehen, fangen mit normalen Menschen an. Und der Unterschied ist, diesen normalen Menschen passiert dann was Außergewöhnliches und was total abgefahren ist. Das Tolle an den Stinos ist, das sind normale Menschen, die quasi an normalen Alltagsproblemen leiden. Auf der Arbeit hat man Stress, man kann mit dem Partner nicht über irgendwas reden, dann hat der Nachbar gerade ein Problem, dann sind die Eltern blöd zu einem, dann ist die Schwester total egoistisch. Das ist so total schön, weil in dieser Welt, in der die meisten Geschichten einfach wahnsinnig marketinggetrieben große Prämissen suchen, ist das eine Geschichte, die wirklich das Glück im Kleinen sucht. Und die kleinen Geschichten sind ja tatsächlich oft die größten, weil das, was uns beschäftigt und oft unglücklich macht, sind oft diese Alltagsdinge. Also mein Partner guckt mich heute nicht an, was habe ich falsch gemacht?
Stefan Stuckmann ist weiterhin mein Gast. Wir sprechen über seine neueste Serie, die Stinos, ganz besonders stinknormal auf Join, so der komplette Titel. Wir sollten vielleicht etwas über den Humor sprechen. Es ist ja schon eine Serie, die mit Elementen der Mockumentary arbeitet. Vielleicht, wenn man eine Serie wie Modern Family gesehen hat, könnte man das gut vergleichen. Da gibt es ja auch diese Interview-Einblendungen, diese schnell reingeschnittenen sogenannten Cutaways. Das ist ja das bestimmte Merkmal des Humors, oder? Die hast du ja in dem Fall bei den Stinos selber gedreht.
Ja, das stimmt. Die habe ich inszeniert. Das ist interessant, weil das, also der erste Impuls ist Mockumentary, aber tatsächlich ist es eine Mischform. Also wenn man in die Szenen reinguckt, dann sind die ganz konventionell gedreht. Was heißt, da ist kein Kamerateam quasi, dessen Präsenz von den Figuren anerkannt wird, so wie bei Stromberg oder bei The Office. Tatsächlich ist es einfach so ein Kunstgriff, dass man sagt, so wie bei Modern Family, da ist es ja auch so, die Figuren, die wir gerade in der Szene sehen, die ganz normale fiktionierte Figuren sind, sitzen danach auf dem Sofa oder stehen vor der Schrankwand und kommentieren nochmal, was gerade passiert ist, wie in einem Dokumentarfilm und wie aus dem Off. Aber tatsächlich ist beides für sich von sich einander losgetrennt.
Wir sollten natürlich über eine andere Besonderheit sprechen, über Beate und Robert. Das Ehepaar in der Serie wird von einem echten Schauspieler-Ehepaar gespielt. Sebastian Betzel, bekannt aus den Eberhofer-Krimis aus dem Kino. Aber auch Johanna Christine Gehlen, seine Ehefrau, bekannt vielleicht auch Soko Köln. War das eigentlich von Anfang an so geplant, dass ihr ein echtes Schauspieler-Ehepaar für diese beiden Rollen casten wolltet?
Wir haben tatsächlich ganz offen gesucht in alle Richtungen. Und ich glaube, die Idee für die beiden kam am Ende von Join und Sat.1. Und dann haben wir die beiden getroffen und haben gemerkt, das ist eine super Idee, weil beide super auf diese Rolle passen und natürlich eine ganz eigene Dynamik mitbringen. Und es ist natürlich für Schauspieler blöd. Es kam jetzt auch schon bei den beiden so Fragen, so ja, wie ist das, nimmt man das mit nach Hause oder wie ist das, diese Streit zu spielen? Aber das sind natürlich Profis und das ist deren Beruf, einfach sich eine Rolle anzuziehen. Gleichzeitig merkt man natürlich, dafür wäre egal, ob die beiden miteinander verheiratet sind oder nicht, aber die kennen sich natürlich aus dem FF und haben auch an anderer Stelle schon sehr oft miteinander gespielt. Und ich glaube, es ist weniger diese Ehe, die quasi von der wir profitieren, sondern einfach diese jahrelange Spielerfahrung miteinander, die man den beiden einfach mal ansieht, weil beide einfach eine sehr, sehr hohe emotionale Intelligenz oder eine große Schauspielintelligenz haben. Und man merkt so, die denken beide immer sehr viel vom Raum mit und von den Kollegen und dadurch, dass sie sich beide quasi kennen und blind aufeinander verlassen können und auch schon wissen, was sie erwarten können, macht das, glaube ich, einfach einen großen Raum frei und auf, den man dann anderweitig nutzen kann.
Als wir uns dieses Jahr übrigens über deine ZDF-Neo-Serie Jugend unterhalten haben, hast du gemeint, dir fehlen manchmal in Deutschland Schauspielerinnen und Schauspieler, die dir den schnellen Humor spielen können, ne? Dass das beim Casting immer ein Problem ist. War das jetzt bei Betzel und Gehlen anders oder war das mit dem Humor auch anders, was die Ansprüche an die Stinos anbetrifft?
Nee, das war sehr, also ich glaube, das ist eine der anspruchsvollsten Serien, die man im humoristischen Fach finden kann. Also tatsächlich, weil man auf so kleinem Raum so viel machen muss. Wir haben ja gerade schon über Modern Family gesprochen, das ist eine naheliegende Referenz, aber wenn man da tiefer reinguckt, dann ist Poquita Fee wie auch die Stinos so viel schneller. Und das ist also tatsächlich eine Errungenschaft, die man den Spaniern zuschreiben muss, also da zu merken, wie sehr man diese Idee und dieses Format quasi beschleunigen kann. Die Bücher, die ich geschrieben habe, waren tatsächlich, wir haben die ausgedruckt und dann, wenn man dreht, macht man also, was man Scene per Page nennt. Das heißt, jede Szene geht auf einer neuen Seite los. Normalerweise ist es, man fängt mit einem 30-Seiten-Drehbuch an und Scene per Page sind dann 45 bei Seiten. Bei uns ist es so eskaliert, dass man Drehbücher hatte, die waren 120 Seiten lang, obwohl die ja nur 20 Minuten sind. Und ich hatte alles ausgedruckt, weil ich immer nach wie vor beim Dreh noch auf Papier arbeite und ich dachte, wir machen hier Herr der Ringe, alle drei Teile, weil ich auf einmal 5 Kilo Papier mit mir rumtragen musste. Und das ist einfach tatsächlich, weil man so viele, also was was gleichzeitig bedeutet, man schneidet sehr schnell weg. Man setzt eigentlich nur Emotionen. Und das ist für die Schauspieler wahnsinnig schwierig, weil man im Gegensatz zu sonstigen Szenen in anderen Serien oder im Theater oft gar keinen Bogen spielen darf, sondern einfach nur Momente setzen muss. Das heißt so, die Schwiegereltern kommen durch die Tür, sind sauer, weil irgendwas passiert ist, dann schneiden wir sofort ins Interview, wir kommen zurück. In der eigentlichen Szene sind 15 Sekunden vergangen, die wir nicht sehen. Die Eltern stehen mittlerweile in der Küche, haben gemerkt, hier ist irgendwas passiert, sie sind weiter sauer, dann kommt die Tochter dazu und dann schneiden wir wieder weg in wieder 3 Interviews. Und all das quasi herzustellen, ohne sich diesen Bogen spielen zu können und gleichzeitig auch immer mitzudenken, so, gleich kommt ja noch ein Interview oder ich komme jetzt aus dem Interview, was oft das Gesehene konterkariert, ist so ein Hirnfick, dass man tatsächlich, diese Serie kann man nur machen, wenn alle sehr schnell sind, wenn alle mitdenken. Wir hatten so viele gute Leute am Set dabei, die wirklich sehr, sehr, sehr zuverlässig sind und sehr komplex denken können. Und jeder hat mal an irgendeinem Tag irgendwas vergessen, einfach weil es so viel zu vergessen gab und so viel zu bedenken gab.
Spricht aber gegen Improvisieren, ne? Sondern wir halten uns ans Skript. Obwohl diese Serien ja selbst etwas sehr Improvisiertes haben.
Also man hat natürlich eben, weil diese Szenen oft sehr kurz sind und nur Emotionen gesetzt werden, hat man da tatsächlich durchaus Platz zu improvisieren. Haben wir hier aber auch nicht gemacht, einfach weil wir so typisch deutsch auch sehr, sehr viel Budgetdruck hatten und auch wahnsinnig schnell einfach durch diesen Dreh durchrauschen mussten und man dann leider gar keine Zeit hat, sowas auszuprobieren.
Die Stinus, ganz besonders stinknormal, ich sag nochmal den ganzen Namen, das ist ein Join Original und die 3. Comedy-Serie auf diesem Streaming-Dienst in kurzer Zeit, das wird auch als Comedy-Offensive beworben. Ist das für dich als Autor endlich auch ein Raum, um solche Stoffe auszuprobieren? Eine Möglichkeit dafür? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also die Branche ist ja nach wie vor so ein bisschen in der Krise seit, ich weiß gar nicht, 2 Jahren. Es wird sehr wenig gedreht. Comedy ist tatsächlich in Deutschland auch nach wie vor Stiefkind. Es gibt kaum Sender, die sich an Sitcoms ranwagen. ZDF Neo hat da lange so sehr einsam die Fahne hochgehalten, hat aber dann auch immer wieder Schwierigkeiten, dann mit dem Programm das Publikum zu finden und dann kontinuierlich nachzulegen. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, auch gerade jetzt für den deutschen Comedy-Markt oder einfach die deutsche Comedy-Kultur, dass Join da jetzt und Join und ProSiebenSat.1 sich reinwagen und auch wirklich mit großer Euphorie und man muss sagen, auch wirklich mit sehr viel Vertrauen in uns und auch dem Willen, uns sehr viel künstlerischen Raum zu geben und künstlerischen Freiraum zu geben, das ermöglicht haben. Also das kann man gar nicht, also wirklich auch in der jetzigen Zeit kann man gar nicht unterschätzen.
Soweit Showrunner und Autor Stefan Stuckmann über die Serie Die Stinus. Ganz besonders stinknormal, die 1. Staffel mit ihren 8 Folgen ist derzeit zu sehen auf dem Streamingdienst Join. Schön, dass Sie wieder dabei sind zur neuesten Ausgabe des Serienquartetts im Filmmagazin und alles läuft hier nach dem altbewährten Rezept. 4 Kritikerinnen und Kritiker debattieren über 4 neue Serien und auch das Team ist wohlbekannt. Meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg ist an meiner Seite. Hallo.
Hallo.
Anna Wollner, Filmjournalistin, ist auch mit dabei. Hallo.
Hallo.
Und der Serienexperte und Kritiker Henrik Evert. Hallo Henrik.
Hallo.
Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und los geht's mit Serie Nummer 1 im Serienquartett, ein Spin-off der mittlerweile legendären Workplace-Sitcom The Office, diesmal aus Down Under. Und Susanne stellt The Office Australia vor.
Ja, ich muss kurz vorausschicken, von welchem Standpunkt aus ich The Office Australia geguckt habe. Ich war nämlich, finde ich, die größte lebende Fanin von der ursprünglichen britischen The Office-Version mit Ricky Gervais, die 2001 rauskam. Ich fand dieses Mockumentary-hafte des Lebens in diesem Großraumbüro grandios. Ricky Gervais als Chef irre komisch zum Fremdschämen, ja, wie sich herausstellte, dann prägend auch für die Cringe-Comedy am Arbeitsplatz. Ich habe da nicht ganz verstanden, warum es im Anschluss daran eine Adaption in Deutschland, in den USA und in jeder anderen Zeitzone der Welt von Quebec bis Saudi-Arabien brauchte. Die meisten Versionen habe ich deswegen auch ignoriert. Die sind an mir vorübergezogen. Und hättet ihr jetzt nicht beschlossen, dass diese hier, die Australia, stattfindet, ich hätte auch diese 3. englischsprachige Version ignoriert. Ich habe sie aber geguckt und muss konstatieren, ich fand's lustig. Es geht jetzt um ein Verpackungsunternehmen, Flinley Craddock. Es gibt eine Chefin, auch ungewöhnlich, gespielt von der Komikerin Felicity Ward. Alles spielt in postpandemischem Zeitalter. Eigentlich sind alle im Homeoffice, aber Chefin Hannah ruft nach der Corona-Pandemie die Mitarbeitenden zusammen mit der Ankündigung, es gäbe gute Neuigkeiten.
As of today, we are all back in the office. Full time.
What?
That's not good news.
Also Hannah sagt, alle sind Vollzeit zurück im Büro, verkauft das als Anordnung der Leitung, aber vor allem sie will, dass alle ihre Schäfchen um sie herum sind und sie denkt sich dann alle möglichen Tricks und Lügen aus, um das Team im Büro zu halten. Und die Serie zeigt, finde ich, ganz gut, ja, wie unsicher die Menschen sind, sich an einem gemeinsam genutzten Arbeitsplatz wieder anzupassen. Ich finde das mit Einschränkungen durchaus gelungen. Und ob das was Eigenes ist und komisch oder nur irre uninspiriert von den anderen Versionen kopiert, wie viele Kritiken sagen, das wäre aus meiner Sicht die Frage.
Susanne, ich muss dir leider gleich in 3 Punkten widersprechen.
Warum habe ich das geahnt? Weil ihr bestimmt alle 7, 8, 9 Staffeln von The Office America geguckt habt?
Natürlich,
aber
selbstverständlich. Erstens, der größte, weltgrößte The Office-Fan bin immer noch ich. Zweitens, die amerikanische Version und auch die deutsche Version hatten ihre totale Berechtigung. Klar, die britische Version war die dreckige, war die erste, die haben es erfunden. Die amerikanische war dann die etwas warmherzigere, sie hat es groß gemacht. Sie ist wirklich eigentlich in die Popkulturgeschichte eingeflossen. Und auch Stromberg in Deutschland hatte seine absolute Berechtigung. Eine der witzigsten deutschen Comedies überhaupt und hat hier Cringe-Comedy groß gemacht. Und der dritte Punkt, wo ich dir leider widersprechen muss, ich finde The Office Australia einfach wahnsinnig unwitzig. Ich finde, da zündet nicht ein einziger Gag, doch ein einziger. Ich habe ein einziges Mal gelacht, ich weiß es sogar noch, kann ich gerne auch gleich erzählen, an welcher Stelle.
Wir sind gespannt jetzt.
Aber das ist, diese Serie krankt an einem zeitgenössischen Phänomen, nämlich, dass keine wahren und wirklichen Gags mehr gerissen werden, sondern dass etwas vermeintlich Komisches gesagt wird und dann, wie in jeder Cringe-Comedy es gemacht wird heutzutage, man schaut etwas zu lange in die Kamera und das soll dem Publikum sagen, hier war etwas witzig, so wie man es vor 20 Jahren bei schlechten Sitcoms mit eingespielten Lachern gemacht hat. Mir hat diese Serie absolut Kopfschmerzen bereitet. Ich finde, klar, auf dem Papier las ich das bestimmt gut, aber es ist nach 20 Jahren einfach überflüssig. Wir brauchen heutzutage meiner Meinung nach kein neues The Office. Es passt nicht mehr in die Zeit.
Ich würde so gerne widersprechen, aber die anderen sind erst mal dran.
Anna, sag uns doch mal, Team The Office US oder Team The Office UK?
Ich bin Team The Office US. Bei Stromberg will ich Hendrik gar nicht widersprechen, aber ich finde, Stromberg war das Karriereende von Christoph Maria Herbst, weil er Beginn und das Ende, weil er seitdem einfach nur noch Stromberg ist. Ich habe hier auch, ich dachte, coole Voraussetzung, es ist endlich eine Chefin, ich wollte es mögen und ich glaube, ich habe kein einziges Mal gelacht, ich habe mich fremd geschämt. Ich fand, dass es auch überhaupt nicht aufging, dass man hier eine Chefin hat, die sich einfach nur verhält wie ein Chef. Es gab überhaupt kein Spiel mit Gender etc. Und auch dieses postpandemische, es war einfach eine Blaupause. Alle Figuren sind 1:1 aus der Vorlage genommen. Man weiß bei allen genau, was passieren wird. Und ich habe da gesessen und mich einfach 10 Folgen lang total gelangweilt.
Es waren sogar nur 8 Folgen.
Oh, waren nur 8.
Sie ist 10 Folgen.
Ihr geht alle kollektiv zum Lachen im Keller.
Nein, ich nicht.
Henrik wie sonst.
Nein, ich gar nicht. Ich stimme Susanne zu. Ich finde zwar immer noch, dass The Office UK so einzigartig ist. Und das sieht man daran, dass alle Spin-Offs es nie geschafft haben, daran zu kommen, sondern eher sich am amerikanischen Vorbild orientiert haben, die ja wirklich nochmal geschafft haben, dass man wirklich Team dieses Büros sein möchte. Man will irgendwie Teil dieser verrückten Familie werden. Und ich glaube, The Office Australia möchte das auch machen. Und ich fand es eigentlich sehr sympathisch mit dieser postpandemischen Idee, weil wir haben so viele Working Place Comedies und das Working Place, das Büro hat sich ja wirklich so verändert, dass da jemand kämpft um quasi Präsenz. Ja, Präsenzunterricht müsste man fast sagen. Fand ich sehr lustig. Ich fand auch ehrlich gesagt, 1, 2 Nebenfiguren und wie die herausgearbeitet werden, sehr gut. Der Gender Change der Figur von Dwight zum Beispiel hat sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Mein Problem ist ein ganz anderes, es ist ein strukturelles. Es liegt daran, dass diese Serie jetzt von Amazon Prime Video in Auftrag gegeben worden ist und eben die 8 Folgen sind das Problem. Ich glaube, die Idee einer klassischen Network-Sitcom, und das ist The Office nun mal, das britische Beispiel nehmen wir mal kurz zur Seite, braucht 20 Folgen. Ich glaube, da braucht es eine Staffel, wo man diese Figuren noch wirklich viel stärker in ihrem Umfeld kennenlernt.
Dann hätten wir noch mehr gelitten.
Nein.
Aber fairerweise muss man da sagen, dass The Office US ja auch lange brauchte.
Genau.
Also die erste Staffel war mies und das räume ich absolut ein. Wenn es nicht einfach so aus der Zeit gefallen wäre, würde ich dieser Serie jetzt ja auch den Platz einräumen.
Was genau ist aus der Zeit gefallen? Das Postpandemische ist ja das Neue.
Ja, genau, das haben sie gemacht. Sie haben das erste Mal, soweit ich weiß, glaube ich, eine Frau als Chefin installiert. Sie thematisieren Pandemie, sie thematisieren Homeoffice, es fährt ein Saugroboter im Büro rum. Was gibt es noch? glaube, KI spielt auch immer eine Rolle. KI, genau. Ja, ja. Das sind Sachen, das denkt man sich vorher auf dem Reißbrett aus. Ah, das bauen wir ein. Aber es ist doch gar nicht witzig. Es ist überhaupt nicht eingebettet.
Das sagst du. Ich fand das wahnsinnig
komisch. Ich fand das auch sehr komisch.
Ich fand zum Beispiel, als sie mal wieder irgendeine Kissenschlacht veranstalten, um irgendeine Party zu machen. Und dann ist aber auch noch eine Arbeitsplatzberaterin da, die einen Workshop über die Grenzen, über Grenzziehung bei der Arbeit halten will. Und derweil gibt es eben diese Kissenschlacht im Büro. Es ist kein subtiler Humor. Ich musste trotzdem lachen.
Die Kissenschlacht hat Community schon vor 10 Jahren als ganze Sonderfolge gemacht. Also das ist für mich wirklich...
Ja, aber auch erst in Staffel 15 in Folge 7 oder so. Und da muss man wieder fair sein, Henrik. Ich finde auch übrigens, dass diese Spin-Offs auch das Land relativ immer gut inkorporieren können in diese Standarderzählung. Und wir lernen doch hier auch schon auch etwas über Australien kennen.
Australische Gifttiere.
Zum Beispiel, ja, das war eine sehr lustige Folge, aber auch die Mitarbeiter.
Die interaktive Reptilien-Show.
Aber auch die Mitarbeiter mit ihrem kulturellen Hintergrund. Da gibt es ja auch dann diese, ne, in Amerika gab es die Afroamerikaner, hier gibt es halt diejenigen, die von Aborigines unter anderem abstammen. Also das heißt, es ist auch ein Einblick in eine australische Gesellschaft. Ist der jetzt perfekt ausgearbeitet? Nein, aber das ist in 8 Folgen wirklich, die dann noch 20 Minuten dauern, nicht möglich. Das ist maximal eine Vorstellungsstaffel. Das Potenzial, finde ich, das ist aber schon ganz groß. Und es ist, ehrlich gesagt, da will ich nochmal eine Lanze brechen, es war auch sehr lustig. Also dieser Ausflug zum interaktiven Reptilienstreicheln, es war doch ein herausragender, auch eine inszenierte Folge, eine gut inszenierte Folge.
Henrik, jetzt will ich aber wissen, wann hast du gelacht?
Ja, es gibt eine Szene, relativ am Anfang in den ersten 3, ich glaube in der 3. Folge ungefähr, kommt, da wird eine Trauerfeier veranstaltet für einen verstorbenen Kollegen, den eigentlich keiner so richtig kannte. Ja, also. Und das einzige Foto, was vorlag, war der Führerschein von dem Kollegen und daraus wurde eine PowerPoint-Präsentation gebastelt. Das war lustig.
Aber meint ihr nicht, dass das schon interessant ist, wie so ein Format aus Großbritannien wirklich sich überall adaptieren kann? Also ich finde, gerade die australische Variante zeigt ja, dass das ja fast nicht aussterben kann.
Aber das macht Amazon ja ständig. Das haben sie mit Last One Laughing LOL auch gemacht. Ich finde das teilweise wirklich einfach nur so aufgewärmt. Warum nicht einfach die Energie da reinsetzen und sich was Eigenes, Neues, Frisches ausdenken?
Weil man versucht natürlich, die alten Fans zu bekommen, aber klappt halt nur zu 50%, wie wir ja gerade sehen. Also ich finde, es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde man eine alte Liebschaft wieder treffen, von der man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hat vor 10 Jahren. Man trifft sich wieder und merkt dann, ja, war auch gut jetzt.
Es ist ja die Frage, warum sind Workplace-Comedies eigentlich so zeitlos aus meiner Sicht? Weil wir alle irgendwie arbeiten gehen, weil wir alle irgendwie, auch die Serie stellt ja die Frage, was sind wir eigentlich für Menschen, wenn wir bei der Arbeit sind? Wir lassen das Schlechte zu Hause und nehmen nur das Gute mit, was ja die Serie ad absurdum führt. Und insofern kann man sagen, in jedem Land wird wieder genau die gleiche Frage gestellt. Wie interagieren wir als Menschen in einem komischen Büro? Und das ist einfach lustig und funktioniert immer wieder aus meiner Sicht.
Okay, wir müssen bewerten und die Bewertung klassischerweise mit unseren Bewertungstönen. Diesmal eine große Verbeugung an eine Serie, die sehr lustig war. Henrik wird mir gleich zustimmen. Die jetzt aber zu Ende gegangen ist, wahrscheinlich für immer. Curb Your Enthusiasm. Ja. Deshalb wird uns Larry David durch diese Sendung begleiten mit seinen Tops und Flops. Da Susanne die Serie vorgestellt hat, frage ich dich zuerst. The Office Australia Staffel 1 Top oder Flop?
Für mich Top.
Pretty good.
Henrik.
Ein Flop.
Are you fucking crazy?
Und jetzt Anna.
Ich freue mich auf die Workplace-Comedy über das Serienquartett. Bis dahin ist das für mich ein Flop.
Are you fucking crazy?
Ich fand's lustiger, als ich gedacht habe. Deshalb auf jeden Fall ein Top.
Pretty good.
Soweit unser Urteil zur Serie Nummer 1 im Serienquartett The Office Australia Staffel 1. 8 Folgen zu sehen bei Amazon Prime Video. Die deutschen Mediatheken versuchen mit dem US-Serienboom irgendwie mitzuhalten. Ein weiterer Versuch heißt Schwarze Früchte aus der ARD-Mediathek, ist Serie Nummer 2 im Quartett und Anna Wollner stellt sie uns vor.
Ja, als queere und schwarze schauspielende Person hat man es in Deutschland ziemlich oft sehr schwer. Das hat Lamin Leroy Gibber, der Hauptdarsteller und Produzent und Drehbuchautor dieser Serie, lange am eigenen Leib erfahren. Weil Rollenangebote, die eben keinem Klischee entsprechen, nicht kommen, hat er sich einfach seine eigene Serie geschrieben. Schwarze Früchte hat es so noch nicht gegeben im deutschen Fernsehen, denn sie tut ziemlich weh. Zum Beispiel ein ungezwungenes Abendessen mit den Schwiegereltern in Spee, das zu einem krampfhaften Spießrutenlauf wird. Die Schwiegermutter mit ihrer Wokeness von einem Fettnäpfchen zum nächsten stolpert. Und die Hauptfigur Lalo, queer und schwarz, kontert.
Tobias hatte mal erzählt, dass jemand von euch beiden mal fremdgegangen ist. Warst du das?
Er meint es als Joke.
Nein, nein, also ich wollte nur auch mal was fragen. Ich hatte das Gefühl, es gab einfach gerade sehr viele Fragen für mich und dachte, es wäre cool, wenn es eher so ein Hin und Her ist.
Es ist das erste, aber definitiv nicht das letzte Mal, dass man sich beim Gucken von Schwarze Früchte windet und fremdschämt. Für mich im positiven Sinne. Denn es hat so eine erfrischende Selbstverständlichkeit, mit der Lamin Leroy Gibber hier in dieser achteiligen Miniserie vom queeren Leben in Hamburg erzählt. Die Hauptfigur Lalo ist irgendwas Mitte 20, noch lange nicht erwachsen, hat gerade den Vater verloren und das hat ihm, was er nie zugeben würde, den Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt noch Carla, seine beste Freundin, die Karriere in der Finanzwelt macht und den Verdacht nicht los wird, nur aus Quotengründen befördert worden zu sein. Und das Wunderbare an dieser Serie ist, sie ist voller Figuren, die ausnahmsweise nicht eine Aneinanderreihung von Klischees sind, sondern vor allem durch die Komplexität bestechen. Lalo ist als Charakter eine Hausnummer, der ist jung, gut aussehend, schlagfertig, voller Energie. Es ist wirklich unangenehm, es ist peinlich, aber für mich auf den Punkt und authentisch. Es ist für mich, und ich weiß, wenn ich mir Patrick angucke, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, mit das Beste, was es in diesem Jahr in der ARD-Mediathek gibt.
Vielleicht habe ich die falsche Serie geguckt, aber ich würde erstmal gerne die Runde abfragen, Henrik. Schwarze Früchte für dich.
Ja, also nach dieser Serie liebt und hasst man die Gen Z noch viel mehr. Für mich gehört Schwarze Früchte auf jeden Fall zu den aktuell besten deutschen Serien und ist auch vielleicht sogar in den Top 5 to 10 der besten deutschen Comedies aller Zeiten, auf jeden Fall. Also ich halte die Serie für, wie Anna, für absolut genial. Ich finde sie auf allen Ebenen extrem gut konstruiert und okay, im letzten Drittel, finde ich, fällt die Serie ein wenig ab. Das ist natürlich auch die hohe Schule der Erzählung. Also auf gleichem Niveau die Fäden zusammenzubringen und das Ganze zu einem Abschluss zu bringen und dann nicht nur genervt zu versuchen, alles zu Ende zu erzählen. Das ist vielleicht ein kleiner Dämpfer, aber ansonsten schwamm drüber. Eine super Sache, vor allen Dingen ein super Erstlingswerk. Ja, lustig.
Du hast hier gelacht.
Ich habe hier gelacht.
Wirklich?
Ja. Lauthals.
Über was denn?
Ja, ich habe mir die Gags jetzt nicht aufgeschrieben.
Über diese sehr realistische Darstellung von Menschen, die nichts machen?
Ja.
Ah ja, okay. Bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand diese Serie recht unerträglich, wobei die erste Folge mit diesem Abendessen, das Anna gerade eingespielt hat, das fand ich schon interessant und ich dachte mir, vielleicht nähert man sich hier so eine Art Get Out von Jordan Peele, also der
da
Horror,
auch dran denken.
Der Horror ja. des Rassismus. Interessant, da gehen wir rein, aber dann man fängt mit dem Höhepunkt an und senkt dann mit jeder Folge jegliche Art von Erwartung. Ich muss eine Sache sagen, das ist hoffentlich kein Einblick in reale Lebenswelten. Ich habe nämlich diese Welten nicht gesehen. Immer wenn Lale zum Beispiel ein Date hat, dann sitzt er in irgendeiner Bar. Ich weiß nicht, was ist das für eine Bar? Ist es eine Schwulenbar? Ist es eine Eckkneipe? Ich würde gerne mal sehen, in was für einer Welt dieser Mensch wohnt. Ich lerne nichts kennen, außer seine schreckliche Art zu sprechen. Ich weiß, wahrscheinlich ist das total authentisch mit diesem, ey Mann, wie meinst du das? Ey, wie kann man das sagen? Ja, warum muss ich einer naiven Figur 8 Stunden lang folgen meines Lebens? Ich verstehe das nicht. Ich finde ihn uninteressant. Ich finde ihn, ihm passiert ja auch nichts wirklich. Er ist immer traurig. Manchmal ein Arschloch, manchmal ein netter Freund. Ich hatte riesige Probleme, über diese Figur in diese Serie reinzukommen und bin deshalb relativ schnell emotional ausgestiegen.
Mir ging es ähnlich. Also ich finde so teilweise das Psychologische ganz interessant. So die Suche nach Gemeinschaft von Lalo, die Suche nach Anerkennung, dieses ungeschickte bis selbstzerstörerische. Aber ich fand auch das so dermaßen überinszeniert mit dem Dahingelaber und diesem ganzen Befindlichkeitskram. Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Also vielleicht ja tatsächlich so die Gen Z, die so redet. Es soll ja auch nerven und diese Unentschlossenheit soll auch nerven. Ich fand es aber dramaturgisch teilweise auch so anekdotisch aneinandergereiht. Es erzählt irgendwie keine wirkliche Geschichte. Die Gags, also dieser Moment des Abendessens, fand ich halt einfach so durch Jordan Peele schon irgendwie viel, viel besser erzählt. Diese Umkehrung, dass er dann irgendwie die Mutter fragt nach irgendeinem peinlichen Erlebnis, ist irgendwie ganz witzig, aber auch irgendwie alles so erwartbar. Also ich war eher so underwhelmed, muss ich sagen.
Ja. Ich hatte ganz andere Assoziationen. An Jordan Peele habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Ich habe wirklich an so diese meandernde Comedy, dieses Genre aus den USA gedacht. Mir fielen Louis ein als Serie, mir fiel Master of None ein oder Insecure, Fleabag hatten wir auch schon mal. Also Menschen, die durch ihre Welt meandern, sich selbst nicht finden und das Ganze dann tragisch, schmerzlich erzählen mit Comic Relief. Das ist ein Kniff, den es in Deutschland so bisher nicht gegeben hat. Also ich kenne keine deutsche Serie, die das bisher schafft, diese Welten so darzustellen und dieses Meandern gleichzeitig, ja, und auch wenn es episodisch ist, aber so funktioniert Comedy.
Ja, aber die Figuren, die er begegnet, die sind ja letztendlich komplett austauschbar und egal. Letztendlich ist auch Lale und seine Identität übrigens austauschbar. Ob er jetzt nicht weiß und erzkatholisch wäre.
Es ist eine universale Erzählung, genau.
Ja, aber in dem Moment ist es ja kein Einblick in eine konkrete Lebenswelt, sondern komplett austauschbar und banal. Und das fand ich, fand es extrem banal. Alles, was ihm passiert, ist banal. Und da du Fleabag nennst, ich will ein anderes Beispiel reingeben. Steve McQueen's Small Axe, daran dachte ich, der hat mich doch mal in ein Milieu reingeworfen von karibischstämmigen schwarzen Menschen in Großbritannien, wo ich sehe, wenn sie auf eine Party gehen, dann hören sie Musik, die sie bewegt und dann sind sie frei. Und wenn sie auf der Straße sind, da ist wieder diese Angst, diese Körper verschließen sich und hier küssen sich die zwei schwarzen queeren Figuren zu Marianne Rosenberg. Das ist eine Idee von Assimilation, die diese Serie schon produziert, die ich wirklich teilweise wirklich befremdlich fand. Ich fand das auch falsch, wie mit diesen Figuren umgegangen wird. Hinzu kommt, dass diese ganzen weiblichen weiblich gelesenen Nebenfiguren, müsste man konkret sagen, mich komplett nicht interessiert haben. Ob die jetzt in der Serie sind oder nicht. Und die nehmen viel Platz auch ein. Die eine sieht aus, als wäre sie aus Wakanda gecastet worden. Es ist für mich komplett vorbei an Realität. Ich finde das nicht realistisch. Ich finde diese Serie hochgradig, ja, künstlich, artifiziell. Und deshalb war ich gar nicht drin. Ich finde die total konstruiert.
Ich glaube, es gibt ein Missverständnis. Ich glaube, das ist keine Serie über Rassismus oder über queere Menschen, sondern das ist eine universal erzählte Comedy-Serie, an die jeder, ja nicht jeder, aber viele Menschen andocken können. Und die Serie macht das ganz geschickt, dass sie dann eben, nur weil es jetzt ein Afrodeutscher so eine Serie macht, hat er keine Verpflichtung über Rassismus oder queere Lebenswelten.
Tut er aber. Ne? Alle Weißen sind Rassisten. Jede weiße Figur ist rassistisch in diesem Film. Alle.
Nein, er zeigt nur, er holt uns in seine Welt und zeigt uns, dass er natürlich, gut, man müsste mit ihm jetzt drüber sprechen, aber dass er natürlich mit solchen Problemen alltäglich zu tun hat, was wir nicht kennen. Und deswegen nervt es dich vielleicht so ein bisschen, weil es dann viel Raum einnimmt. Und gleichzeitig finde ich es aber so genial, weil es ist dann doch nur nebenbei erzählt. Und sagen wir mal, Vollblutrassisten, Nazis, AfD, solche Themen werden ja gar nicht, kommen ja gar nicht vor. So, ne? Also es wird ja ausgespart.
Also das, was ich noch, also wo ich dir zustimmen würde, ist, dass auch er ja lauter Fehler macht. Er stellt seine Freunde vor. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie der tolle Heilsbringer ist und alle anderen sind Rassisten. Das ist irgendwie, darum geht's wirklich nicht. Aber ich frage mich, was ich mich an seiner Figur in aller Verlorenheit interessieren sollte. Und dann am Ende diese sehr brachiale Selbstermächtigung, um die es ja irgendwie geht, das ist mir zu konstruiert einfach.
Ja, auch die Darstellung, wie man durch Kunst sich ausstellen kann und dann in Deutschland sagt die Kunstszene, wie geil. Ich finde übrigens das Trauma.
Das war doch ein total entlarvender Moment.
Ja, aber er ist ich finde es komplett Banane. Das ist eine Disneyland-Version von Kunst. Worauf ich nochmal hinaus wollte, weil das ist ein interessanter Punkt mit Fleabag und dem Trauma dieser Figur. Weil diese Figur Lale wird ja nur interessant durch dieses Trauma. Und wie dieses Trauma banal mit einer Rückblende, die auch immer die gleiche Rückblende ist übrigens, wie er mit dem Vater auf dem Bett tanzt zu einem Sascha-Song, glaube ich, was auch wieder diese Art von Assimilation ist, egal. Es ist absolut Quatsch. Für mich ist das küchenpsychologisch. Also dann will ich dieses Trauma. Bei Fleabag haben wir ja nicht gesehen, woher das Trauma kommt. Wir wussten es nicht, aber die Figur war so enervierend, so anders, so fremdartig. Und der ist einfach nur naiv. Jung und naiv. So könnte diese Serie auch heißen. Ich finde, es muss interessanter sein. Ihm müssen interessante Dinge passieren. Ihm passiert aber nichts Interessantes.
So ist das Leben der Gen Z.
Ja, nein, das seit Euphoria wissen wir da, dass da einiges geht, wenn man das richtig inszeniert. Wenn keiner von euch mir etwas sagen möchte, würde ich sagen, wir bewerten. Henrik, dann beginnen wir mit dir. Schwarze Früchte.
Für mich eine absolute Top-Serie.
Pretty, pretty good.
Susanne.
Ja, ich wollte sie gerne mögen, aber ich muss sagen, leider Flop.
Are you fucking crazy?
Bevor wir Anna hören, sag ich schwarze Früchte. Für mich schlimm, ein Flop.
Are you fucking crazy?
Und Anna.
Ich widerspreche vehement und sage top.
Pretty, pretty good.
Also, schwarze Früchte, erste Staffel zu sehen in der ARD Mediathek. Die erste Staffel hat 8 Folgen. Serie Nummer 3 im Serienquartett Before, produziert von Billy Crystal und genau dieser Billy Crystal, den die meisten vielleicht so als Ausnahme-Comedian kennen aus Harry und Sally oder als Oscar-Host, er wendet sich in Before jetzt der dunklen Seite seiner Seele zu. Er spielt den kürzlich verwitweten Kinderpsychologen Eli, der noch stark den Selbstmord seiner Ehefrau betrauert und eines Tages einen kleinen Jungen vor der Tür findet, verwirrt, verängstigt, getrieben. Eli möchte diesem Kind helfen.
Ich habe ein Spiel für dich. Leg dein Glotz genau in die Mitte und sag etwas, das dich wirklich wütend macht.
Menschen, die böse Sachen machen.
Was denn für böse Sachen?
Du weißt, was du gemacht hast.
Alles gestaltet sich dann sehr schwierig, als der kleine Junge dann noch beginnt, in Fieberträumen zu sprechen und die Tropfen des Wassers, wie wir gerade gehört haben, dunkle Schatten Eli in seinen Albträumen verfolgen, beschließt er sich irgendwann auch seinen eigenen Dämonen zu stellen. Soweit jedenfalls die Idee von Before, einer Apple Plus Serie, die wirklich alles probiert, um Billy Crystal eine Bühne zu geben, um mal auch gegen sein eigenes Image zu spielen. Nur ist dieser ganze Horrorplot drumherum ehrlich gesagt ziemlich hanebüchen geraten und auch ineffizient, würde ich sagen. Alle Beteiligten haben vielleicht irgendwann aufgehört, sich dafür zu interessieren für dieses Projekt. Es ist eine für mich fett produzierte Enttäuschung und ein weiteres Stück für den von Apple so eifrig produzierten Müllhaldehaufen von Prestige-Flops. Ich weiß nicht, ich gucke in die Runde. Wem hat das denn gefallen?
Das würde mich auch interessieren.
Ja. Ich habe angefangen zu atmen, aber nicht, weil es mir gefallen hat, sondern weil ich sagen wollte, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich gucke einen M. Night Shyamalan-Film, in dem es keinen Twist gibt. Ja. Weil dieser Film, also es ist ja, die Handlung passt auf einen Bierdeckel und ist aufgebauscht auf 10 Folgen à 30 Minuten.
Der Wahnsinn, ja.
In denen ab Folge 2 nichts mehr passiert und alle sich ständig im Kreis, beziehungsweise Billy Crystal sich um sich selbst dreht. Und dann die Auflösung am Ende, über die wir jetzt natürlich nicht sprechen werden, die ist in Folge 1 schon klar, aber ist trotzdem irgendwie so, ah ja, also es ist wirklich so, ja okay, habe ich schon 100.000 Mal gesehen, das war jetzt gerade sehr, sehr langweilig. Hier komme ich mit verschenkter Lebenszeit.
Ich weiß auch nicht, ob da irgendjemand widersprechen wird, weil du sagtest, Patrick, da wollte Apple jemanden, also Billy Crystal mal noch ein Podium bieten, der ist ja sogar ausführender Produzent, das ist ja irgendwie erschreckend.
Der will das auch, ne?
Der will das und man fragt sich, warum, weil er ist einfach monoton, seine Figur ist so flach, so nichtssagend und was ich wirklich ärgerlich finde, er ist ja Kinderpsychiater, er redet mit dem Kind und wiederholt dabei immer wieder dasselbe und dann geht's manchmal um psychiatrische Diagnosen, die werden aber immer wieder unterwandert. Dann geht's wieder um übernatürliche Hirngespinste. Also nichts ergibt Sinn, aber jedes Mal, wenn es eine Lücke in der Logik gibt, dann ist es einfach die Traumlogik. Und das ist irgendwie wahnsinnig unbefriedigend, weil es auch psychiatrische Diagnosen so einfach so wegwischt.
Ja. Henrik, ich weiß noch, als wir über die Serienauswahl gesprochen haben, hast du gesagt, wir müssen eine Apple-Produktion besprechen, die liefern gerade ab. Ja. Was ist denn da los?
Ja, was ist da? Ich weiß, es tut mir auch leid, um das auch mal hier in die Runde zu geben. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier drüber überhaupt noch sprechen. Man könnte es sich eigentlich auch schenken. Ich habe gedacht, wir hier in Deutschland, wir haben Stefan Raab, der nicht weiß, wann Schluss ist. Und die Amerikaner haben offensichtlich Billy Crystal. Ich meine, was ist mit dem Mann los? Der hatte ein großartiges Lebenswerk vorzuweisen. Was für ein toller Comedian. Und jetzt, ja, ihr habt es alle schon gesagt, taucht er in dieser Serie auf, was ich nur in Anführungsstrichen eigentlich sagen möchte. Das muss wirklich nicht sein. Also diese Serie, das ist ein Trauerspiel. Ja? Also ihr habt es ja auch schon gesagt, die Serie erzählt gar nichts und dann lebt es von vermeintlicher Atmosphäre. Aber selbst die Atmosphäre funktioniert ja nicht. Sie wiederholt sich tausendfach dieses Aufwachen aus den Albträumen. Das ist eine Comedy.
Also ein Foto in Schwarz-Weiß oder vergilbt mit einer Scheune.
Ja,
oh.
Genau. Ja. Dieses Foto, was ist mit, also, und dieses Kind, was ja auch total seelenlos bleibt und mit CGI-Effekten Schlangen und ich weiß nicht, Spinnen, die auftauchen.
Erfriert, ertrinkt im Krankenbett und alles Mögliche.
Ja. Oh ja, und es passiert halt gar nichts.
Also meine Frage wäre, was ist mit Apple los? Also es ist ja wohl auch die dritte Serie, in der ein renommierter Komiker einen Mann spielt, der um seine verstorbene Frau trauert. Also
Kevin Klein, Disclaimer.
Zweite Staffel von Shrinking, Jason Segel, gleiche Geschichte. Was macht Apple gerade? Apple TV Plus, muss man ja sagen.
Sie haben Prestige-Projekte, die sie aber tatsächlich vollkommen in der Versenkung verschwinden lassen. Die sind aber nicht alle schlecht. Also Disclaimer war von Alfonso Cuarón mit Kate Blanchett. Es gab im Sommer aus Mangel an Beweisen von David E. Kelly mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Die machen da groß Werbung, aber es guckt halt auch keiner.
Es gibt auch Julian Moore mit Lizzie's Story, Natalie Portman mit Lady in the Lake. Also das sind so angesetzte große, also sind das überhaupt große Produktionen? Man hat den Star und baut um ihn etwas herum. Aber dieses Etwas ist nicht zu Ende gedacht. Und dann musst du dich schon fragen, Die zwei, drei guten Serien, die Apple hat, die guckt wiederum dann keiner, weil sie eben nicht so top besetzt sind, sowas wie Pachinko und so. Das ist schon auch ein Problem der Vermarktung oder auch vielleicht ein Luxus, weil Apple eben so viel Geld hat und eigentlich kein Streamingdienst ist, sondern eigentlich eine Technologiefirma, die dieses Film-Serien produzieren irgendwie, ich weiß es nicht, aus der Portokasse zahlt.
Vermutlich ist das so, ja. Oder? Es ist auch erstaunlich, weil Apple schafft es ja über die Geräte, Emotionen anzusprechen und was bei Menschen anzutriggern, über die Hardware, die sie herstellen, aber sie schaffen es nicht in ihren fiktionalen Produktionen. Also bei dieser Serie, da berührt ja nichts, es macht auch nichts Angst. Es gibt gar keinen Horror-Effekt, es gibt keine Schocker-Momente, es gibt nichts Unterhaltendes daran.
Dabei probieren die, finde ich, hin und wieder etwas, zum Beispiel die Tonspur, das haben wir gerade vielleicht so ein bisschen gehört, die immer mit dem wiederkehrenden Moment des Wassertropfens arbeitet, das Wasser, das sich in unterschiedlichen Formen, Eis, Dampf zeigt. Also da ist eine visuelle Idee, also ich kann der Serie jetzt nicht absprechen, dass sie jetzt nicht irgendwie ein bisschen gekonnt gemacht ist, aber was ich viel schlimmer fand, da hast du recht, Henrik, es ist die Redundanz, weil darüber hinaus kommt nichts mehr. Und dieses arme Kind, das immer in jeder Folge zweimal schreien muss, weil das ist dann der emotionale Moment, wo man dann abblendet, das ist echt traurig.
Und was spricht eigentlich gegen 90 Minuten? Warum müssen alles Serien sein?
Das habe ich mir auch
überlegt,
aber noch nicht mal das würde, glaube ich, funktionieren.
Es wäre ein schöner Kurzfilm gewesen, so ein Studenten-Oscar oder Studentenabschlussfilm, 30 Minuten.
Ja.
Und die Geschichte ist eigentlich erzählt.
Wir haben das hier ja schon oft gesagt, ne? Da ist eine Serie gemacht worden, die eigentlich gar keinen seriellen Grund hat. Hätte man noch einen Film rausmachen können. Aber selbst das funktioniert an dieser Stelle wirklich nicht. Das wäre nicht mal ein schlechter Fernsehfilm.
Das ist aber bei Apple, ich finde, Disclaimer war auch so ein Fall, wo es ein zweistündiger Film genauso gut getan hätte als diese 7 Stunden Lebenszeit. Aber Potenzial ist grundsätzlich da. Ich würde noch mal kurz vielleicht auf Billy Crystal zu sprechen kommen. Dieser, sagen wir mal, dieser Change seiner Identität vom Komiker zum Ernsten. Ich finde, Susanne hat vollkommen recht. Er kann das, glaube ich, auch nicht so richtig, oder? Ist er nicht am Ende doch irgendwie derjenige, bei dem man wartet, dass er seine Polunder-Witze macht? Weil der Pullover ist ja aus Harry und Sally, hatte ich das Gefühl, zum Teil, den er trägt. Ja?
Von Motten
ja.
zerfressen.
Ja. Ja, ich meine, er persifliert ja auch sonst gerne und man hat schon das Gefühl, gleich springt er aus der Rolle und es ist doch auch wieder nur eine Persiflage. Also es ist noch nicht mal etwas für Billy Crystal Fans, das muss man einfach sagen.
Man weiß es nicht, das wäre mal ein interessantes Experiment. Diese Rolle ist einfach so schwach, dass er, glaube ich, auch ein Nicht-Komiker, ein ernsthafter Schauspieler das nicht leisten könnte.
Und die Auflösung ist am Ende vielleicht eh lustig gemacht. Egal, lassen wir es. Also, ich glaube, unser Urteil ist recht eindeutig, deshalb frage ich nicht einzeln ab, sondern ich vermute 4-mal ein kollektives Flop?
Korrekt.
Are you fucking crazy?
Recht eindeutig dieses Urteil dann. Wer diese 10 Episoden von Before dennoch sehen möchte, kann das gerne tun auf Apple TV Plus. Wir sind dann schon bei der letzten Serie im Serienquartett und wir hatten ja schon lange mal vor, eine Arte-Serie zu besprechen, weil das ja immer wieder auch Formate sind, die auch etwas anderes vielleicht wagen. Vielleicht ja auch die Miniserie Freies Spiel, die Henrik uns jetzt vorstellt.
Ja, die Streicher setzen kurz ein und dann stehen wir mitten in der Turnhalle eines französischen Gymnasiums und hier trottet gerade eine Gruppe Jugendlicher hinein, um mit ihrer Theaterlehrerin weiter Shakespeares Ein Sommernachtstraum zu proben. Doch unvermittelt steht ein junger Vertretungslehrer vor der Gruppe. Er übernimmt nun, sagt er, und gibt sonst keine weiteren Erklärungen. Und schnell wird klar, hier wird nichts so fortgeführt, wie es die AG-Schülerinnen und Schüler gewohnt waren. Der Lehrer gibt sich nicht mit einstudierten Floskeln über den Inhalt des Stücks zufrieden und kurzerhand setzt er die gesamte Rollenverteilung auf den Kopf. Das und seine bis zur Erschöpfung reichenden Schauspielübungen treiben viele der Gruppe an ihre Grenzen und darüber hinaus. Ist das Sport- oder Theaterunterricht, fragt hier ein erschöpfter Schüler am Ende und die beiläufige Antwort des Lehrers, das ist das Gleiche. Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur Julien Gaspard Oliveri hat mit Freies Spiel eine Serie gemacht, die ja die Dramatik des Erwachsenwerdens greifbar macht und ohne dabei auf irgendwelche Klischees zurückzugreifen. Und nicht zuletzt wird das auch durch die großartigen jungen Darstellerinnen und Darsteller getragen, die allesamt ja eine Art fiktionalisierte Form ihrer selbst spielen. Freies Spiel ist, wie ich finde, eine mutige, eine sensible Serie, die auf allen Ebenen sehr stark entwickelt ist und dabei trotz aller schweren Themen, also es geht um wahrhaftiges Theaterspiel, es geht um Adoleszenz im ganz Allgemeinen und dem ganzen Geschrei, doch mit Leichtigkeit daherkommt.
Und auch die kürzeste Serie, glaube ich, die wir je hier besprochen haben, oder? Die Folgen dauern 9 Minuten.
10 Minuten inklusive Abspann. Also ich glaube tatsächlich knapp 9 Minuten Handlung. Natürlich könnte man auch hier fragen, warum nicht einen Film draus machen. Aber dieses Serielle ist genial in meinen Augen, weil es einfach diese Kapitel sind, über die Jugendlichen wirklich begleitet werden und dann auch noch in diesem geschlossenen Raum. Also es ist komplett in der Turnhalle, die haben ihre Straßenklamotten an, also es ist ja wirklich, die stehen da einfach gefühlt nackt voreinander und machen sich ja auch emotional nackig. Und einfach diese Entwicklung über die verschiedenen Probentage hinweg, die zu begleiten, ich fand's großartig.
Es ist ja auch ganz bewusst so gewählt, diese Form. Es ist irgendwie ja keine narrative Form, so ein erratischer Rhythmus, der aber auch dieses Workshop-hafte ja irgendwie widerspiegelt. Ich muss zugeben, ich hatte erst, als ich dachte, oh Gott, Theaterworkshop, oh wie fürchterlich, ich werde es nicht mögen. Dann geht es los und die fangen dann wirklich an zu spielen. Oh, und diese Amateur-Theater-Workshop-Übungen sind ja fürchterlich. Und dann entwickelt es aber was ganz, ganz anderes. Und das liegt, glaube ich, wirklich auch an der Form. Das liegt an dem Initiator Julien Gaspar Oliveri, der ja auch solche Schauspielworkshops macht, weil es hat eben nicht dieses Club der Toten Dichtermäßige, dieser Robin Williams, John Keating, diese Figur, die irgendwie ganz, ganz her und toll ist. Dieser Lehrer ist manchmal total unausstehlich, der ist schwach, überhaupt nicht charismatisch.
Der ist übergriffig.
Übergriffig. Ja. Und das Tolle finde ich, es geht kaum um Shakespeare. Ja, also wir hören irgendwie fast nicht Shakespeare. Es geht um die Übung, es geht um die Körper, um die Emotionen, es geht um die Jugendlichen, alles, was sie durchmachen. Es geht um das Leben, um ihr Leben. Also das entwickelt plötzlich was ganz, ganz Eigenes und darin ist es wahnsinnig gut.
Der Wahnsinn, wie viel Energie so eine Kürze auch etablieren kann. Mir ging es genauso, als ich gesehen habe, oh Gott, Jugendliche, Theatertherapie, Shakespeare, Sommernachtstraum, gerade das, warum nichts anderes. Also auch so, die Kunst kann alles integrieren. Ich dachte, oh Gott, wahrscheinlich sind das noch schwer erziehbare Kinder aus dem Bonlieu. Und man kriegt
und
dann
Michelle Pfeiffer kommt ja, am Ende noch
und,
vorbei.
Oder Sir Simon Rattle und sagt, jetzt tanzen wir, wie in Rhythm Is It und alle sind wieder froh und die Gesellschaft funktioniert. Nein, das ist es gar nicht. Das geht unfassbar tief. Und wenn ich nochmal einen kurzen Seitenschlag zu Schwarze Früchte machen kann, es gibt hier eine Folge, in der die Jugendlichen erst die Männer die Frauen und die Frauen die Männer spielen sollen. Und dann fragt der Lehrer einen, sei doch mal deine Mutter. Und wie dieser Jugendliche plötzlich die Angst seiner Mutter über die Nichtentwicklung oder das Abgleiten ihres Teenager-Sohnes spricht, als dieser Teenager-Sohn, ohne Rückblende, ohne dass ich das sehe. Ich habe plötzlich die ganze Welt dieser migrantischen Erfahrung vor mir. Innerhalb von 30, 40 Sekunden, was für eine Kondensation, was für eine Intelligenz. Also ich war begeistert, ich habe mir diese Szene 3-mal angesehen, weil ich dachte, ich imaginiere mir was Falsches. Aber wie man auch von Leuten erzählen kann. Und, das finde ich wichtig zu betonen, es wirkt wie eine dokumentarische Serie, aber es ist Fiktion. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Über die Fiktion werden diese Lebenswelten erzählt.
Obwohl es damit spielt, weil die Schauspieler tragen ihre Klar. eigenen Namen.
Die haben Klar. ihre eigenen Namen, ja. die haben ihre eigenen Klamotten, sie bringen ihre eigenen Biografien mit. Aber ich fand, für mich die bewegendste Szene war, ich glaube, es war die letzte Folge, wo sie sich in verschiedenen Altern spielen. Wirklich vom Kleinkind bis zum 100-Jährigen. Und auch was diese Auseinandersetzung mit der eigenen Identität in den verschiedenen Lebensphasen mit den Jugendlichen gemacht hat, das fand ich auch von denen so, also es klingt so ausgelutscht, so authentisch. Und ich habe tatsächlich am Anfang auch gedacht, ich musste nachlesen, ist das dokumentarisch oder ist das fiktional, weil es vom Schnitt her natürlich fiktional ist, aber vom Ansatz her, dieses einfach total Beobachtende, auch von der Kamera reservierte, zurückhaltende und auch diese einzelne Entwicklung der Figuren, natürlich waren das auch ein bisschen Blaupausen. Dieser große, dicke, etwas behäbige Junge, der am Anfang der Pausenclown ist und am Ende alle mitreißt, der hat auch mich mitgerissen.
Man muss auch nochmal dazu sagen, es gibt keine deutsche Synchronisation.
Nein.
Das heißt, man schaut sich die Serie auf Französisch an mit deutschen Untertiteln, wenn man sie denn braucht. Und es funktioniert. Es funktioniert auch, wenn man nur mit seinem Schulfranzösisch sich diese Serie anschaut, weil die Serie ist so immersiv. Also man steht mit in der Turnhalle, was natürlich auch an diesem dokumentarischen Ansatz liegt. Es liegt aber auch an der Kameraführung. Insgesamt hat die Serie im amerikanischen Serienfernsehen würde man sagen, Pace, also das ist ein unglaubliches Tempo, was einen mitnimmt. Es gibt übrigens ja auch noch schlaue Parallelen zum Sommernachtstraum. Am Anfang dachte ich, oh, es wird sehr platte Parallelen zum Sommernachtstraum geben und vielleicht tragen die Jugendlichen dann dieselben Namen wie im Stück und so weiter. Aber nein, das nicht. Es gibt einfach auf einer weiteren Ebene gibt es Parallelen zum Sommernachtstraum. Das ist einfach insgesamt einfach sehr, sehr, sehr schlau konstruiert und konstruiert im positiven Sinne.
Da du Amerika gesagt hast, in den amerikanischen Serien und Filmen über die Teenager- und Highschool-Zeit haben wir ja auch diese Typisierung, nicht wahr? Also der Dicke, die Streberin, die Coole. Irgendwie sind sie auch alle hier. aber so weit weg vom Klischee, und die Serie befreit sie vielleicht auch durchs Spiel. Ist es am Ende nicht doch Theatertherapie, dachte ich mir, oder erfahre ich hier, was Kunst wirklich sein kann? Wir wissen ja nicht immer, wer wann spielt und wer in einer Rolle ist oder wer nicht. Und in dieser Freiheit sind sie plötzlich alle ganz, ja, das ist ein Klischeesatz, bei sich.
Sie spielen mit Typisierung und sie erfüllen die aber nicht, weil alle Figuren plötzlich irgendwas Überraschendes haben. Und am Ende gibt es eben auch kein Happy End, es gibt keine künstlerische Erleuchtung. Also das macht es so unglaublich unerwartbar.
Vor allem gibt es keine Aufführung am Ende. Es geht auch gar nicht um die Aufführung eines Theaterstücks. Es geht auch nicht ums Publikum, sondern es geht ums Theaterspielen an sich. Es geht auch nicht um Theater im Allgemeinen, sondern es geht ums Theaterspielen und was das kann und was das auch psychologisch kann. Und ja, das ist auch sehr mutig, so etwas so zu erzählen.
Also wir sehen, dass 9-Minuten-Episoden genauso eine kreative Wucht haben können wie so manche Multimillionen-Dollar-CGI-Drachen- und Drogenhändler-Prestige-Serien. Man muss sich einfach nur für etwas interessieren. Vielleicht ist das ja so ein bisschen der Hinweis, was der Erfolg dieser Serie sein kann. Ich glaube, auch hier könnte ich ein kollektives Urteil vielleicht außer jemand will ausscheren, das ist natürlich erlaubt. Ich vermute, viermal top.
Viermal top.
Jawohl.
Ja.
Pretty, pretty good.
Also soweit unsere Wertung von Freies Spiel. Die Miniserie ist in der Arte Mediathek zu sehen. Und die gute Tradition am Ende des Quartetts ist es, dass wir noch einmal in die Runde fragen, was macht euch gerade in der Serienwelt glücklich? Habt ihr Tipps? Worauf freut ihr euch? Ich gehe einfach jetzt von rechts nach links. Henrik muss kurz warten, Anna.
Okay. Ja, dann fange ich mit einer Serie an, die in Deutschland leider, glaube ich, total untergegangen ist. Und ich breche wieder eine Lanze für eine deutsche Mediathek, nämlich die ZDF-Mediathek. Die Serie Jugend, das ist kompliziert, von Stefan Stuckmann. Und da wären wir dann auch wieder bei der Sitcom. Diese Serie ist eine Hommage an die alten Sitcoms. Das Einzige, was fehlt, sind die eingespielten Lacher mit einem großartigen Thomas Schubert in der Hauptrolle. Vier Leute, ein Wohnzimmer, ein Diner, zwei Wohnungen, die gemeinsam erwachsen werden wollen. Super billig produziert, aber großartig.
Susanne.
Also, ich muss sagen, aus dem Zimmer meines Sohnes, der ist 15, also nehmt euch Zeit. Ich schalte neulich lautes Jamaikanisch. Ich fand das irgendwie ziemlich ungewöhnlich und habe ihn dann gefragt, was guckst du da eigentlich? Und er sagte mir, Top Boy bei Netflix. Das ist eine fiktive britische Serie über das Leben in einer Londoner Sozialbausiedlung mit Drogendealern, Deals, verfeindeten Gangs, aber auch mit Themen wie steigenden Mieten etc. Ich habe dann angefangen zu gucken. Finde super. Die Serie, muss man sagen, gibt es schon seit 2011, mittlerweile in der 5. Staffel. Aber es gab eine Pause von 6 Jahren mittendrin, weil Top Boy hochgelobt war und eine leidenschaftliche Fanbase hatte, aber abgesetzt wurde vom britischen Channel 4. Es brauchte dann einen berühmten Fan, nämlich den Rapper Drake, der Netflix überzeugt hat, die Rechte zu kaufen. Und dann ging es eben weiter. Ich finde es großartig, wegen diesem Gangstertum natürlich, also gut erzählt, aber sozialer Realismus und auch dem Humor.
Hendrik.
Für jeden Western-Fan ein Muss, die durch und durch nihilistische Kevin Costner-Serie Yellowstone, deren finale Folgen jetzt bei Paramount Plus veröffentlicht werden. Da geht eine Saga nach 5 Staffeln zu Ende und lässt aber auch jeden aufgeklärten Menschen mit einer Frage zurück. Ist Yellowstone ein genialer, epischer Neo-Western oder ist es tatsächlich ein reaktionärer, Trumpscher Fiebertraum? Ich habe für mich die Frage noch nicht beantwortet. Ich freue mich aber sehr, sehr, sehr auf die letzten finalen Folgen von Yellowstone.
Gute Wahl. Und ich habe noch einen Tipp fürs neue Jahr. Ich konnte schon die ersten 2 Episoden der 2. Staffel von Wolf Hall sehen, also Wölfe. Einige erinnern sich vielleicht, die verfilmte Cromwell-Roman-Trilogie von Hilary Mantel, 2015 von der BBC produziert, unfassbar erfolgreich. Dann eine richtig lange Pause, bis man sich an den letzten Roman endlich herangewagt hat. Jetzt hat man es wieder gemacht. Es ist einfach eine gute Serie, Comfort Food, nichts Revolutionäres, aber sehr intelligent inszeniert mit tollen Schauspielern wie Mark Ryles. Deutschlandstart ist nächstes Jahr, man darf sich freuen. Das war das Serienquartett mit der altbewährten Kritikerrunde. Susanne Burg, Henrik Effert und Anna Wollner, danke euch.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.